Biene grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder hier aus unserem wunderbaren Studio bei 4000 Hertz in Berlin. Einmal hallo von mir, ich bin der Springer aus Herten.
Und einmal hallo von mir, ich bin die Antje, hallihallo. Und das Schöne ist, jetzt kommt in dieser Podcast-Folge, kommen endlich mal meine beiden Steckenpferde zusammen, nämlich Film und Hörspiel.
Ja, das wird heute eine Folge, die ist für Antje wie geschaffen.
Ja, ich freue mich total.
Boah, wie die grinst. Das kann man. Antje, wenn du keine Ohren hättest, ne, der Mund wird einmal ganz rumgehen gerade.
Ja, das ist ja auch einfach, ich meine, es ist doch schön, wenn mal beide Sachen zusammenkommen, denn es kommt zusammen, was zusammengehört. Bibi Blocksberg bekommt nochmal einen Realfilm.
Ja. Und das zum ersten Mal nach knapp 20 Jahren wieder.
Ja, wir haben auch damals die älteren beiden Filme bereits, 2003 und 2005 sind die rausgekommen. Da, 2002 und 2004, da haben wir haben die ersten beiden Filme schon besprochen. Die haben ja auch einen gewissen Kultstatus mittlerweile bei vielen, muss man sagen, völlig zu Recht. Und jetzt kommt nach dem 5 Bibi und Tina Filme und ein Benjamin Blümchen Film in die Kinos gekommen sind, kommt wieder ein neuer Bibi-Film raus.
Genau, und du hast es ja gerade schon jetzt auf den Punkt gebracht. Es gab zuletzt 5 Bibi und Tina Filme. Und wir werden merken, dass so gewisse Sachen einfach, ich sag mal, rüber transportiert werden. Das geht so ein bisschen los auch schon mit dem Produktionsteam, weil die Drehbuchautorin dieses Films ist nämlich Bettina Bürgerding. Mhm. Die kennen wir auch aus dem Bibi und Tina Film. Und was natürlich nicht fehlen darf, das ist die Musik von Peter Plate und Ulf Sommer. Mhm. Hinzu kommt Joshua Lange als dritter Produzent in Sachen Musik.
Genau, die eine der vermutlich wichtigsten Personalien ist natürlich die Regie. Da hat Gregor Schnitzler, der Regisseur, bisher nicht im Kiddings-Universum gewildert, hätte ich jetzt fast gesagt. Man kennt ihn allerdings von den Die Schule der magischen Tiere-Filmen und kann da schon direkt sagen, ich finde, dass man das merkt. Kommen wir später zu.
Nee, Gregor Schnitzler ist mir durchaus bekannt, ja.
Okay.
Ne, es gibt ja so eine Reihe von Autoren, die hört man irgendwie immer. Man weiß nie so ganz, womit verbinde ich die jetzt, aber so namentlich, ne? Ich sag mal, wenn man zum Beispiel hört, es ist immer so einer deiner Detlef Buck, oder wie du sagst ja immer, Detlef Buck, finde ich auch immer schön. Mhm. Wenn man den Namen hört, man weiß genau, oha, Detlef Buck, klar, Film kenne ich. Ne?
Genau, ansonsten, er hat zum Beispiel auch, der ist, glaube ich, relativ bekannt, Die Wolke gemacht.
Ja, ja.
Was tun, wenn's brennt, hat er gemacht. Und den finde ich ja tatsächlich so ein bisschen unterschätzt von 2013, hat aber auch kaum einer gesehen, Spieltrieb, eine Buchverfilmung hat er auch gemacht.
Ja, also Veröffentlichung des Films am 11. Dezember 2025. Ne? Ich glaube, abgedreht hat man den Film schon im vergangenen Jahr, im Sommer. Man sieht es auch, wenn man den Film sich anguckt, dass da sehr viele sommerliche Landschaften sind. Also da weiß man klar, der Film ist nicht gerade im Dezember oder Januar gedreht worden. Ich schaue mal rein. Der Film hat eine Länge von, ich glaube, 89 Minuten. Ist somit deutlich kürzer als die beiden, die wir kennen von ganz früher noch mit Sidonie von Krosigk. Die waren, glaube ich, der zweite ging sogar fast 2 Stunden mit den blauen Eulen. Mhm. Ne? Der, haben wir ja gesagt, so ein bisschen schon sehr stark damals an Harry Potter ranging, ne? Auch mit der Musik.
Ja, das stimmt. Man könnte natürlich dann vermuten, 88 Minuten vielleicht doch dann auch eher dann mit Hinblick auf die jüngere Zielgruppe vielleicht. Mhm. Also ich glaube, da sind so über den Daumen 90 Minuten, wenn nicht gar kürzer, wie in diesem Fall immer ein ganz guter Maßstab.
Ja gut, und was bei den Personalien, die wir gerade genannt haben, natürlich klar ist, es ist wieder mal ein Musical-Film. Ne, der besteht aus gespielten Szenen und vielen Liedern, die reinkommen werden.
Genau.
Deshalb muss ich sagen, das auf 88 Minuten zu strecken, klingt erstmal ambitioniert. Für gewöhnlich könnte man meinen, wenn noch musikalische Elemente reinkommen, dann dehnt das den Film so ein bisschen in die Länge. Mhm. Wollen wir mal einen Blick werfen auf die Besetzung?
Können wir gerne machen, ja.
Das ist ja immer so, manche Gesichter oder manche Namen, die kennt man einfach und manche sind auch recht neu. Wir fangen mal an mit der Hauptdarstellerin, die unter ihrem Künstlernamen Nala auftritt. Ist eine Kinderschauspielerin. Ich denke mal, dass sie auch ungefähr 12, maximal 13 Jahre alt sein wird. Ich kannte sie bisher nicht. War sie dir bekannt, Antje?
Nein, überhaupt nicht. Und wenn man sich mal anschaut, gibt ja die IMDb, die Internet Movie Database, da ist Bibi Blocksberg auch als ihr allererster Titel eingetragen.
Ja, es gibt natürlich auch einen Wechsel bei den Eltern Blocksberg. Ne, wir wissen es noch von ganz früher, da waren es ja Katja Riemann und Ulrich Nöten. Mhm. Die dürften mittlerweile auch in anderen Altersklassen zu Hause sein. Aber ich sag mal zumindest Rosalie Thomas, die Barbara Blocksberg spielt. Zumindest ein Name, der mir was sagte. Ich glaube von den Känguru-Chroniken, wo sie mitgemacht hat. Mhm. Klammer auf, ein sehr, sehr schrecklicher Film, Klammer zu.
Absolut, ja.
Die Bücher super, aber der Film war Müll.
Ja.
So. Und eine Anekdote habe ich zum Darsteller von Bernhard Blocksberg, das ist Friedrich Mücke.
Den ich sehr, sehr, sehr mag. Einer meiner liebsten deutschen Schauspieler.
Ist aber, glaube ich, einer der erfolglosesten Tatortkommissare aller Zeiten.
Wie viele hat er gemacht?
Zwei. Dann ist das Team eingestellt worden.
Nee, der hat wirklich viele schöne Sachen gemacht. Hm. Der war auch dieses Jahr im erfolgreichsten deutschen Film des Jahres dabei, nämlich als Sheriff Kane in Das Kanu des Manitou. Mhm. Der hat in den, wie ich finde, sehr gelungenen, wunderschönen Film von Caroline Herford mitgespielt, die man ja auch als Sprecherin aus einem Hörspiel von Bibi Blocksberg kennt. Mhm. Also irgendwie findet da alles zusammen. Und der hat einfach wirklich schöne Sachen gemacht und ich finde, er hat ein ganz, ganz tolles Charisma. Die völlig unter dem Radar gelaufene Serie Weinberg ist ein gutes Beispiel, wo er auch in einer Hauptrolle ordentlich zeigen kann, wie gut er schauspielern kann. Also Friedrich Mücke, über dieses Casting habe ich mich sehr gefreut, als ich davon mitbekommen habe.
So, dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Figur in diesem Film. Das ist nämlich eine Hexe, die heißt Servera. Mhm. Und die wird gespielt von der Person, die kennen wir alle. Das ist Heike Makatsch. Ja,
tolle Frau.
Die auch bei dem Benjamin Blümchen-Film schon eine Schurkin gespielt hat. Mhm.
Und die ist super. Ich finde, dass die auch, kann ich vorwegnehmen, mit einer der stärksten ist in dem ganzen Film.
Ja, das sowieso. Also Heike Makatsch, da weiß man, was man bekommt. Mhm. Dann kommen so ein paar jüngere Leute, klar, da wird man die Namen nicht so kennen. Ich sag mal, Schubia, Carla Demmin, sagt mir natürlich gar nichts. Dann ein Junge, auf den kommen wir gleich zu sprechen, was der eigentlich für eine Rolle hat. Die finde ich ganz interessant in diesem Film. So ein ganz kleiner, vielleicht so noch Grundschulalter. Mhm. Name Star, finde ich sehr schön. Mhm. Und der Junge, der den spielt, heißt Balthasar Gian Alexis Kupuswamy.
Ist ein sehr klangvoller Name. Mhm. Ich würde empfehlen, bei einer Schauspielkarriere sich vielleicht zu überlegen, sich auch einen Künstlernamen zuzulegen. Oder man steht einfach zu dem Namen, den man hat. Mhm. Aber normalerweise ist es ja bei Leuten so, die so lange Namen haben, die kürzen den ja irgendwann ein aus Karrieregründen.
Auch einen sehr schönen Namen trägt die Darstellerin von Flaui Paui, Philomena Amari.
Auch ein sehr klangvoller Name, ja.
Ja. Dann haben wir eine Junghexe, Navita, Shanti Jelic. Jetzt kommt, kennst du die Darstellerin von Marita, Fia Marie Lin? Die ist ein regelrechter Internetstar.
Ah, spannend.
Die war nämlich bei The Voice Kids und weißt du, was die gemacht hat?
Ach so, gesungen.
Nicht nur gesungen, die hat ihre Songs zusätzlich mit Gebärdensprache untermauert.
Ach wow, krass, cool.
Gibt's auch überall Videos, also die hat auf Instagram, ich weiß nicht, 400.000 Follower oder was.
Wow.
Also wirklich eine richtig bekannte Persönlichkeit. Gut, Florian Aitonas Avgustakis, also eine junge griechische Abstammung. Mhm. So, und dann haben wir wieder die beiden Althexen, Walpurgia, Maria Happel und Mania Sophie Reuss.
Die ich unter anderem kenne als Sprecherin in die Schule der magischen Tiere.
Genau. Dann kommt eine Schauspielerin, die kennen wir auch aus einem Bibi und Tina Film, nämlich Tohu Wabohu Total. Das ist Lorna Ishema, die hier die Hexe Aya spielt. Mhm. Dann Paulina Roginski, die kenne ich auch aus einem Tatort. Die sehen wir in der Rolle der Carla Kolumna.
Ja, kann ich direkt vorwegnehmen, leider komplett fehlbesetzt, aber sprechen wir später noch drüber.
Kann ich schon mal direkt sagen, sehe ich ähnlich. Hm. Zumal muss man sagen, die Rolle von Carla Kolumna ja auch eine relativ kleine ist in diesem Film.
Ja, das funktioniert leider. Aber egal, wir sprechen gleich über den Film, erstmal über den Cast.
Wir machen das noch eben zu Ende. Robert Palfrader spielt, muss man sagen, den Bürgermeister.
Kannte ich ehrlich gesagt nicht, hat vorwiegend Fernsehen gemacht und ist jetzt auch aktuell in dem neuen Pumuckl-Film zu sehen.
Nee, sagte mir auch nichts.
Sagte mir aber gar nichts.
Dann haben wir, die kenne ich wiederum, Elli Neumann, auch eine Sängerin, Chanté. Dann, ja, jetzt kommen wir zum Thema wieder Fehlbesetzung. Lisa Wagner spielt Frau Müller-Riebenseel. Würde ich gleich auch noch mal ganz gerne was zu sagen. eine sehr interessante Rolle. Es gibt eine Hexe Giganta. Mhm. Da kann man sich vorstellen, vom Namen Giganta, was ist die?
Groß.
Die ist besonders groß und die wird gespielt von Anna-Sophie Paul. Anna-Sophie Paul ist 1,97 Meter groß.
Wow.
Damit größer als ich. Und weißt du, was die beruflich macht?
Na?
Die entwirft Mode für besonders große Frauen.
Ach, cool.
Wahnsinn, oder?
Ja, cool.
Ja, und das wäre es erstmal zum Film.
Mhm.
Es gibt dazu auch noch ein Hörspiel, da kommen wir gleich zu.
Mhm.
Aber das erstmal so, ja, das Grundlegende.
Ja.
Also man muss sagen, ein Cast, wenn man so möchte, der eigentlich sogar übersichtlich ist. Es gibt ganz viele Leute, sind wir, die als Komparsen im Hintergrund sind.
Ja, ja, klar.
Gerade, sagen wir mal, bei Tanzszenen. Aber so, sagen wir, haben wir eine Besetzung von, ich sag mal, 15, 20 Leuten.
Mhm.
Ist in Ordnung. Ja, wollen wir mal richtig so in die Filmanalyse reingehen?
Ja, gerne, ja.
Ne? Ja. Also der Film startet ja mit einer relativ verschlafenen Bibi, die ja dann den Wecker aus und sich mit Hexerei anhext. Und ich sag mal so, bei dem Äußeren fällt schon auf, da wird nicht versucht, auf Biegen und Brechen jetzt die Bibi zu imitieren, die wir von Sidonie von Krosigk kennen, von früher. Oder geschweige denn jetzt hier Bibi vom Martinshof. Sag mal, rein äußerlich mit diesen, sag mal, voluminösen Haaren hat sie mich sehr erinnert an die Bibi von den Covern der 80er Jahre.
Ja, also ich finde auch, dass das Casting von ihr wirklich gelungen ist.
Ja.
Also man merkt sowohl bei ihr als auch insbesondere bei ihren beiden Freundinnen, also Flowey Powie und Shubia, in diesem Fall Carla Demin und Maria, Carla Demin und, jetzt muss ich mal eben den Namen suchen, die Philomena, ich weiß gerade nicht, wie sie
heißt. Amari.
Amari. Man merkt, dass die noch nicht ganz hundertprozentig in ihren Rollen angekommen sind. Also bei den meisten, ich weiß gerade nicht, ich meine, es ist Carla Demin, die hat schon so ein bisschen Schauspielerfahrung gesammelt, so in der ein oder anderen Krimiserie beispielsweise in kleinen Rollen. Die anderen beiden sind halt wirklich komplett neu auf dem Gebiet der Schauspielerei. Ich finde, dafür machen sie es wirklich gut.
Ja.
Es fehlt aber noch darstellerisch so ein bisschen dieses Intuitive. Also was man gerade bei erwachsenen Darstellerinnen und Darstellern sieht, die wissen einfach, auch ohne das Drehbuch, dann müssen sie dahin gucken, dann müssen sie sich so bewegen, dann müssen sie ihren Körper und so. Man hat bei den jüngeren Darstellerinnen das Gefühl, die warten noch ein bisschen zu sehr auf die Regieanweisung.
Ja,
ich finde aber dafür, dass das bei den meisten so die erste große Rolle ist, machen sie es wirklich solide.
Ja, und es sind so Sachen, das bleibt nicht aus, wenn viel mit Kindern und Jugendlichen gedreht wird. Na, da ist die Erfahrung vor der Kamera, gerade was das Acting, auch das Improvisieren betrifft, noch nicht so ganz ausgeprägt.
Genau.
Ich sag mal, die gestandenen Leute, die wissen natürlich, was sie machen müssen, wie sie sich bewegen, ob die Bewegung links oder rechts, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Das kommt mit der Zeit, das ist so ein bisschen Learning by Doing.
Genau.
Und wie soll es denn kommen, wenn die Leute nicht irgendwann mal ihren ersten Auftritt haben und Erfahrung sammeln können?
Und wir können ja jetzt schon sagen, die Pressemeldung ist auch heute am Tag der Podcastaufnahme rausgegangen. Es ist der zweite Teil bereits abgedreht und ich gehe mir Bibi Blocksberg und die verhexte Zeitreise.
Da kommen schon Erinnerungen hoch an eine gewisse Hörspielfolge.
Das stimmt und ich gehe sehr stark davon aus, dass man da nochmal eine Festigung in dem ganzen Schauspiel wahrnehmen wird.
Genau, der zweite Teil wird übrigens am, ich glaube, 26. September 26 ins Kino kommen.
Mhm.
Kann man sich merken, 26/9/26.
Mhm.
Aber bitte nicht als Telefonnummer abspeichern. Okay, zurück zum ersten Film. Er heißt ja Der große Hexenkongress. Und das erfahren wir auch direkt.
Nee, das große Hexenfest. Das große Hexentreffen, Entschuldigung. Das große Hexentreffen.
Das große Hexentreffen, selbstverständlich, um Gottes Willen. Es geht um einen Hexenkongress, so haben wir es natürlich.
Genau, es geht um einen Kongress, aber der Film heißt Das große Hexentreffen.
Wie auch immer, jedenfalls treffen sie sich.
Mhm.
Irgendwann auf dem Blocksberg. Aber Bibi muss ja erstmal zur Schule. So ist das nun mal. Und die haben auch Unterricht bei Frau Müller-Riebenseel. Und da habe ich ja gerade gesagt, die Schauspielerin, das ist Lisa Wagner, die kam mir im Film unglaublich jung vor für die Rolle.
Ja,
na, wir wissen ja, Frau Müller-Riebenseel, die ist ja gefühlt seit 30 Jahren kurz vor der Rente, würde ich sagen. Und ich glaube, die Lisa Wagner, die ist knapp älter als ich. Also vom Acting her in Ordnung, aber so insgesamt wirkte sie mir insgesamt wirklich zu jung.
Ja, wobei ich da immerhin dahin gehen würde zu sagen, gut, es ist eine neue Auslegung der bekannten Rolle.
Ja.
Das sehe ich zum Beispiel bei Carla Kolumna anders, weil die schon, man merkt, die ist schon angelehnt an die originale Carla Kolumna, aber Paulina Roginski kommt halt, bringt diese Exzentrik halt gar nicht rüber. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Gut, jetzt muss man sagen, das merkt man bei fast allen Figuren, gerade wenn man einen ein Trickfilm, ist ja eine Zeichentrickfigur, Bibi. Mhm. Ne, eine Hörspielfigur, die durch Zeichentrick ihr optisches Erscheinungsbild bekommen hat. Mhm. Das kann man in einem Realfilm nicht 1:1 so transportieren. Bibi trägt ja auch, das sieht man auf dem Cover, so eine grüne Jacke, mhm. ne, also dieses grüne Kleid mit dem weißen, keine Ahnung, was er da hat, diese Pitschendöppe, das kannst du in einem Realfilm so nicht bringen. Mhm. Das war ja auch früher schon ein bisschen anders.
Ja, wobei es ja gar nicht zwingend um mhm. das Optische geht, sondern ja. um die Art und Weise, wie mhm. die Figuren charakterisiert ja. sind. Und wir würden doch als allererstes sagen, Carla Kolumna, die ist aufbrausend,
ja, natürlich.
Die ist lebhaft,
ja.
die ist exzentrisch. Und das ist ja die Carla Kolumna ja. in diesem Film überhaupt nicht, obwohl mhm. sie so aussehen soll. Ja, ja. Und bei Frau Müller-Riebensee würden wir sagen, die ist ein bisschen kauzig, die ist streng so.
Ja.
Und ich finde, dass die Verkörperung hier, die soll gar nicht in die Richtung gehen. Das soll eine ganz andere Lehrerin-Figur
ja, ja.
sein. Und deshalb kann ich es da mehr verschmerzen, mhm. als wenn man sich bei Carla Kolumna okay. denkt, mhm. wir gehen optisch daran und irgendwie sind auch Spurenelemente ihrer Hörspielvorlage vorhanden, aber wir lassen halt in diesem Fall Paulina Roginski nicht von alleine. Das passt ja. für mich nicht.
Gut, ich sag mal, demzufolge hätte es dem Film auch keinen Abbruch getan, wenn die Lehrerin eine andere gewesen
Total,
wäre.
Total, absolut,
die ja. muss ja nicht Frau Müller-Riebensee
Exakt,
heißen.
Genau.
Ne? Zumal, wir haben ja schon mal, wenn es um Hörspiele geht, immer wieder gesagt, die Riebensee unterrichtet ja sowieso alles.
Mhm.
Und hier ist es ja am Ende so, als Marita nach vorne kommt und souffliert werden muss,
mhm.
da schmeißt sie am Ende ja so einen Bunsenbrenner um.
Ja.
Ne? Und Bunsenbrenner ist ja ganz klar Chemie. Ne? Es geht ja um das Gewicht von Feuer.
Mhm.
Also das scheint Frau Müller-Riebensee auch zu machen.
Ja.
Schön. Gut, nur leider Gottes wird dann ein Chaos im Klassenzimmer angerichtet
mhm.
und Bibi wird dann halt als Verursacherin verdonnert, das aufzuräumen.
Ja.
Problem nur, sie muss ja ganz dringend zum Hexenkongress, weil mhm. er fängt ja bald an.
Mhm.
So. Wie gesagt, zwischendurch gibt es schon immer wieder so ein bisschen musikalische Einspieler und letztendlich wird Bibi ja dann von Shubia abgeholt und sie düsen auf ihren beiden Besen zum Hexenberg.
Mhm.
So, und da finde ich, sag ich mal, die optische Inszenierung sehr interessant mit eben diesem Schloss.
Mhm.
Ne, weil wir kannten natürlich den Hexenberg bisher immer nur als, ja, als einen Berg, sag ich mal, oben mit so einem Plateau drauf, mit viel Stein und Geröll, bisschen Grün und vielen Hexen, die irgendwie ums Lagerfeuer tanzen.
Ja, das ist natürlich sehr stark auf das Medium-Film darauf
ja, klar,
abgestimmt. Genau. Und kann ich auch voll nachvollziehen, weil man da ja auch so ein bisschen gucken muss, dass das Bild so das, was gezeigt wird, so die Leinwand füllt und so mhm. weiter. Und wenn man jetzt wirklich einfach nur den Berg gezeigt hätte
ja.
und da ist ja nichts Aufregendes dran mhm. dann. Und deshalb, ich verstehe schon, dass sie hier was Neues draus gemacht haben, ist natürlich weit weg von den Hörspielen.
Okay, aber wie gesagt, das Schloss, also rein optisch, so wie es aussieht, finde ich es mega.
Mhm.
Ne? Hat auch was sehr Magisches, finde ich. Parallel dazu gibt es auch ein Nebenszenario, was in Neustadt stattfindet. Und zwar führt Carla Kolumna in einer kleinen Szene ein Interview durch mit dem Bürgermeister. Es wurde, also der Bürgermeister möchte nämlich eine Eisdiele eröffnen.
Mhm.
Antje, was passt besser zu Bibi Blocksberg als Eis?
Ja, das stimmt.
Na, und wir werden auch im Laufe des Films noch erfahren, was es eben mit dieser Eisdiele auf sich hat.
Genau.
Ja, ich sag mal, zurück zum Hexenberg.
Mhm.
Die Türen sind jetzt schon zu, aber Bibi und Shubia sind ja schlau, die finden noch ganz unten den Lieferanteneingang.
ja.
Na, hätte ja, wobei ich sag mal, ist das nicht ein bisschen billig? Dass man dann bei so einem Hexenkongress, der ja groß abgeschottet ist, einfach durch den Lieferanteneingang doch noch
Na,
reinkommt?
Mich wundert ehrlich gesagt, wofür dieses Haus oder dieses Schloss, diese Burg sonst so genutzt wird. Weil irgendwie vermittelt mir das den Eindruck, dass es nur für die Hexen da, aber es gibt einen Lieferanteneingang. Also irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Ja, das hat für mich so ein bisschen den Eindruck, als ob das so eine Art Kongresszentrum ist, also auch mit Hotelzimmern und so weiter.
Mhm.
Das scheint vielleicht von den Hexen auch für andere Gelegenheiten genutzt zu werden.
Mhm.
Oder vielleicht wird es immer wieder gehext zum Kongress, dann wird es wieder weggehext, kann ja.
ja
auch sein. Aber wie gesagt, die Szene mit dem Lieferanteneingang, Gott, wer es braucht.
Ja.
Ich glaube, irgendwie musste man so eine Hintertür finden,
damit, Bibi, Sinne, ja.
damit Bibi und Shubia trotz Verspätung doch noch rechtzeitig ankommen. Ja, Antje, du gönnst dir erstmal einen Schluck aus der Pulle, dann mache ich einfach mal weiter.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, ein sehr, ich sag mal, prächtiger Palast ist das
ja.
Ganze.
Ja.
So würde ich sagen, eher Palast als Schloss, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Oder so eine Hexenburg vielleicht. Mhm. Ich glaube, die Bezeichnungen sind da vielseitig. Ja, ich finde übrigens, hast du eine Sache gemerkt? Es gibt Product Placement in diesem Film.
Ich bin da tatsächlich nicht so empfindlich. Also mir ist es jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Dir
Weil,
schon.
Ja, Bibi trägt nämlich einen Rucksack mit einem sehr bekannten Emblem. Das ist dieser Rucksack, mit dem heutzutage jeder zweite Mensch durch die Gegend läuft. Wie heißt der? Ich glaube, Fjällrävenkanken oder so.
Okay, ja, diese mit dem Fuchs.
Genau.
Dieses, ja. Es ist mir nicht aufgefallen, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ich denke mir halt immer, Filme müssen halt finanziert werden, gerade deutsche Filme. Und ich finde es eigentlich eher peinlich, wenn in einem deutschen Film dann es zum Beispiel kein Google gibt, sondern sich irgendeine
Ach so, eine ausgedachte Website.
Ja, irgendeine Suchmaschine ausgedacht wird oder keine Ahnung, dann sind die Handys nicht von Apple, sondern von Peer oder irgendwie so. Sowas finde ich dann albern. Das darf natürlich auch nicht überhand nehmen. Ja. Also wenn ich da an den ein oder anderen Michael Bay Film denke, der irgendwie gefühlt 50 Produktplatzierungen hat, das ist natürlich auch ein bisschen krass.
Ja.
Aber zwei, drei Sachen, dann hat die halt einen Rucksack von einer Marke, die es gibt. So, es macht es fast ein bisschen authentischer sogar.
Ja, das ist so, klar.
Ja.
Die Frage ist ja, ist es beabsichtigt oder nicht? Ist ja auch spekulativ.
Ja, wenn es halt wirklich direkt im Bild ist, kann man davon ausgehen, dass es Product Placement ist. Aber es gibt Aufdringlicheres.
Gut, ziemlich aufdringlich finde ich auch die erste Person, mit der Bibi dort konfrontiert wird. Das ist nämlich die unsympathische Junghexe, wie heißt sie? Navita. Die sticht schon optisch hervor, dadurch, dass sie nämlich im Gegensatz zu allen anderen Hexen, die ja meistens bunt gekleidet sind, ein graues Kleid trägt.
Sie ist ja auch die Leiterin des grauen Internats. Und dann sieht man in einem
Rücken. Das ist Servera.
Ja, stimmt. Aber sie ist ja dabei.
Eine Schülerin
des grauen Internats. Und ich finde das so lustig, wie in Rückblenden dann gezeigt wird, dass dieses Internat wirklich grau ist. Es heißt nicht nur so, es ist wirklich grau.
Nee, und es gibt ja auch später von Servera dieses Lied, was auch grau heißt, wo sie auch dieses Internat so vorstellt. Und so von der Inszenierung her finde ich diese Szene wirklich mega, weil sie wirklich im krassen Kontrast zu dem steht, was wir aus der hexischen Welt so kennen.
Ja, die ist stark, auf jeden Fall.
Die ist sehr stark. Ich habe gerade schon mal eingangs gesagt, dieser kleine Junge, Star.
Ist der Star im Film, muss ich ganz klar so sagen.
Er ist auch der Star der Film. Er ist mit Abstand auch, wie gesagt, der Jüngste, der auftaucht. Am Anfang wusste ich nicht so ganz, was hat der überhaupt für eine Rolle, was soll der da? Aber er wird im Laufe so ein bisschen zu so einer Art Showstealer, ne?
Ja, was ich halt so witzig finde und so ironisch finde, ist, dass die stärkste Figur im Bibi Blocksberg-Film eine Figur ist, die nicht hexen kann.
Ja.
Und das trifft auf zwei Figuren meiner Ansicht nach zu. Denn für mich die zwei stärksten Figuren im Bibi Blocksberg-Film sind beides männlich. Das ist Star und das ist Bernhard Blocksberg.
Ja,
und das finde ich ein bisschen ironisch. Das erinnert mich so ein bisschen an den Barbie-Film damals, wo alle im Nachhinein darüber gesprochen haben, wie toll Ken ist. Aber Barbie, ja, die war gut. Aber Ken. Und das finde ich witzig, weil es ist ja ein Film über Hexen eigentlich.
Ja, ich würde sagen, auf die Rolle von Bernhard werden wir gleich nochmal explizit eingehen,
auf jeden
weil die ist ja auch sehr speziell.
Ja.
Ja, aber jedenfalls werden die Junghexen jetzt erstmal zu Küchendienst verdonnert. Ne, sind ja auch zu spät gekommen und Barbara ist schon wieder sauer auf ihre Tochter. Unterdessen beginnt allerdings schon mal der Hexenkongress und es gibt eine neue Hexenhymne und ich würde sagen, wir hören uns sie einfach mal an.
Hey und dann, lass die Hexe raus. Hey, fang an, lass die Hexe raus. Und die beste Nacht, und die beste Nacht, und die beste Hexennacht. Und die beste Nacht.
Antje, dein Eindruck zu diesem Lied?
Es ist auf jeden Fall der eingängigste von allen Songs aus dem Film. Und ich finde, er trägt sehr, sehr stark. Alle Songs in dem Film tragen extrem stark die Handschrift von Peter Plate und Ulf Sommer.
Ja.
Ich finde aber, dass in dem Film noch kein neuer, richtig krasser Ohrwurm dabei ist. Also ich kann mir von keinem der Songs aus dem Film vorstellen, dass wir im nächsten Sommer da eine Techno-Version von hören. Stichwort Mädchen auf dem Pferd.
Ja, zum Beispiel.
Da waren die Bibi und Tina-Filme, da hatten die Songs, aber auch erst ja so mit Teil 2 und Teil 3, hatten die Songs mehr Wiedererkennungswert. Das ist ja alles nett. Und das passt auch immer ganz gut in die Szene und man kann da auch mitwippen und so. Aber der richtige Banger, der ist nicht dabei, meiner Ansicht nach.
Also das hat auf jeden Fall, finde ich, Ohrwurmcharakter, was wir gerade gehört haben. Und das Lied, auf das wir gerade zu sprechen kamen, nämlich von Servera Grau.
Mhm.
Das sind für mich die beiden stärksten Lieder.
Schurkensongs in Filmen immer die besten.
Ja, genau. Ich sag nur der Kackmann-Song, ne? Der
ja.
war auch super. Du hast gerade gesagt, man hört Ulf Sommer und Peter Plate raus. Und ich glaube, jetzt sage ich mal was, das ist erst positiv, dann klingt es negativ, aber dann doch wieder positiv. Ich habe eingangs gesagt, bei Ulf Sommer und Peter Plate, da weiß man, was man hat. Aber muss man sagen, dadurch klingen die Songs auch manchmal so, als ob die schon 10 Jahre in der Schublade liegen würden. Das wiederum verleiht dem Film aber auch so eine Art zeitlosen Charakter. Also nach dem Motto, man konnte nichts falsch machen damit.
Ja, und für mich ist das auch mittlerweile tatsächlich so, dass wenn ich höre, dass die beiden wieder irgendwas zusammen gemacht haben, dann habe ich direkt Bock, mir das anzuschauen. Weil es ist ja so, na klar, die Bibi und Tina Filme sind bekannt und da sind, glaube ich, auch deren bekannteste Songs draus. Aber die haben zum Beispiel, ich suche mal eben, wie heißen, warte mal, das können wir gerne schneiden.
Also ich kann ja dazu beifügen, dass ich auch ein riesengroßer Rosenstolz-Fan bin. Mhm. Ich habe alle Alben zu Hause. Ich werde also einen Teufel tun und irgendwas Schlechtes über Peter Plate sagen. Ne?
Genau, worauf ich hinaus wollte war, dass ich durch Ulf Sommer und Peter Plate auf den Film Träume sind wie wilde Tiger gekommen bin.
Okay.
Und das ist ein Kinderabenteuerfilm, der genau diesen Sound von den beiden hat. Das heißt, mittlerweile bringen mich die beiden im Duo dazu, Filme zu gucken, auf die ich sonst nicht aufmerksam werden würde. Und zu dem Film lag auch bei uns irgendwann der Soundtrack im Auto. Also die machen schon für ihre Zielgruppe und für die Filme, die machen schon richtig gute Sachen.
Das ist alles komplett sauber produziert.
Die haben doch auch den Kira-Titelsong. Ja, ist doch auch von denen.
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Naja, die Sache, das hörst du direkt raus.
Das ist wirklich sehr, sehr stark.
Und ja, sehr stark finde ich auch die Szene, die jetzt kommt. Nämlich Bibi hext ja auch Spülmaschinen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und den armen kleinen Jungen lassen sie erstmal zurück. Der dann mit diesem Schaum in den Saal hinein transportiert wird.
Ja.
Ich glaube, Mania ist es, glaube ich, die dem Ganzen dann ein Ende setzt, ne?
Die ja auch ein bisschen jünger ist hier, als wir Mania eigentlich kennen. Das ist ja hier keine extrem alte Althexe, die ist ja auch ein bisschen jünger.
Ja, ich sag mal, in dem Film, die Leute kommen sowieso alle insgesamt ein bisschen jünger rüber.
Mhm.
Die Darstellerin von Barbara Blocksberg ist, glaube ich, auch erst so Mitte, Ende 30. Also passt zu ihrer Rolle dann ganz gut, finde ich.
Mhm.
Ne? Weil das ist ja das, was man häufig so sagt, passt das überhaupt vom Alter her? Ich sag mal, die Darstellerin von Shubia und Flowey Powie, die sind ja auch beide ein bisschen älter als die von Florian und Marita.
Ja, ne? Das stimmt. Ne? Ja, obwohl sie ja, ja. Aber wir wissen ja bei den Figuren auch gar nicht immer so genau, ob die jetzt 13, 14 oder 15 sind.
Ja, bei Shubia haben wir ja häufiger schon spekuliert, dass die wohl ein bisschen älter ist. Die geht ja auch in eine Disco.
Mhm.
Na, also, die ist nicht 13.
Nee, da magst du recht haben.
Deshalb finde ich da die Wahl der Schauspielerin schon sehr gut.
Ja.
Auch wenn bei Marita natürlich diese wunderschönen Pippi Langstrumpf-Zöpfchen nicht so ganz durchkommen.
Ja. Und Rosalie Thomas ist übrigens 1987 geboren.
Ja.
Also, du hast es sehr gut eingeschätzt.
Ne? Auch mit diesen kurzen roten Haaren, da sieht sie schon sehr wie Barbara Blocksberg aus.
Ja, gibt ein schönes Bild ab.
Gibt ein sehr schönes Bild ab. Okay, jetzt muss man sagen, kommt so ein wichtiger Teil der Handlung. Der Kongress geht nämlich jetzt richtig los mit der Einführung natürlich von Walpurgia. Und wir hören, dass es ein ganz besonderer Kongress ist, nämlich einer, der nur alle 13,5 Jahre stattfindet.
Jawohl.
Na, warum es 13,5 sind, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Das dürfte ungefähr Bibis Alter sein.
Ja, das könnte sein.
Na? Aber es gibt eine Hexe, die besonders negativ auffällt. Das ist nämlich, wir haben es gerade erwähnt, diese Servara. Die kann sagen, den Status hat einer Nachfolgerin von Rabia von Katzenstein.
Ungefähr, ja, genau. Wobei man bei Servara das Gefühl hat, dass die Figur noch mehr am System rütteln will.
Ja.
Also Rabia von Katzenstein, die hatte ja so ganz egoistische Pläne.
Ja.
Die wollte ja nicht das System in irgendeiner Form umwerfen.
Ja,
und Servara sieht ja, und Servara will ja, die will ja die Jugend quasi unterjochen. So große Pläne hatte ja Rabia nicht.
Nee, bei Rabia sehe ich eher dieses anarchisch Zerstörende.
Ja, genau.
Servara, die tritt da sehr strukturiert vor mit einem Plan.
Mhm.
Der Plan sagt ja unter anderem, dass Junghexen keinen Besen und keine Hexenkugel mehr haben dürfen.
Mhm.
Und dass die alle zu ihr ins graue Internat müssen.
Ja.
Das ist sozusagen ihr Wahlprogramm. Sie möchte Vorsitzende werden.
Genau.
Also kandidiert, wenn man so möchte, gleich gegen Walpurgia.
Genau, und es gibt auch so ein bisschen den Subtext des Films vor, weil es natürlich auch darum geht, dass junge Leute für sich einstehen sollen. Es geht darum, bestehende Strukturen und Traditionen und so weiter zu hinterfragen. Also auch in Bibi Blocksberg, das große Hexentreffen, steckt spannender Subtext.
So, dann geht es nämlich weiter. Es geht nämlich mal wieder in die Küche. Bibi muss dann nämlich so eine Suppe kochen. Und sie braucht dafür ganz spezielle Zutaten. Die besorgt sie sich wo?
Im Wald.
Im Wald, klar. Kräuter und so weiter, das passt ganz gut. Und der Wald scheint auch nicht allzu weit weg zu sein von diesem Blocksberg. Ja, allerdings hat Navita das Ganze gesehen. Und was macht sie kurzerhand? Hat das Rezept verhext. Genau gesagt, bei einer Zutat hat sie die Menge verändert.
Ja.
Ja, und das wird im Laufe des Films gravierende Auswirkungen haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil die Auswirkungen sehen nämlich so aus, dass die Althexen, dass die Althexen eben diese Suppe probieren und plötzlich gackern und albern die rum.
Genau, was dann auch dazu führt, dass sie nach Neustadt wollen, um dort Eis essen zu gehen.
Ja, und weißt du, warum mich dieses ganze Prozedere, dieses Szenario, was jetzt kommt, erinnert? An die Hörspielfolge Mami spielt verrückt.
Stimmt, so ein bisschen schon. Wir wechseln ja jetzt das Setting, gehen von diesem extra für den Film entworfenen Setting dieser Burg in ein Setting, das wir aus den Hörspielen kennen, nämlich Neustadt.
Richtig.
Und ich muss leider sagen, dass das für mich der größte Schwachpunkt am Film ist.
Okay.
Weil ich finde, das wirkt sehr behelfsmäßig. Es wirkt so wie, ja, wir müssen ja den Bürgermeister und Carla unterbringen, weil sonst sind die Zuschauenden enttäuscht. Aber es passt halt überhaupt nicht. Es wird sogar drüber weggegangen. Es wird, wie viele Sätze darf Carla sagen? 3? Wie viele darf der Bürgermeister sagen? 2? Also, ob das jetzt die Figuren sind, die wir kennen und dann leider noch nicht mal besonders gut dargestellt, oder ob das fremde Figuren sind, das wirkt alles so, wir müssen das drin haben.
Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil die beiden Figuren, Carla und der Bürgermeister, sind ja recht früh in dem Film aufgetaucht.
Eigentlich schon, ja.
Und da dachte ich mir auch, die werden auf eine gewisse Art und Weise schon eine tragende Rolle spielen.
Ja.
Und letztendlich ist es ja eben nicht so. Ne?
Genau.
Es ist ein zusammengeklöppeltes Nebenszenario.
Mhm.
Vor allem, jetzt wird ja nicht nur das Eis gigantisch gegessen, so auf so riesengroße Portionen, sondern auch der Bürgermeister kriegt dann noch im Rahmen dieses Chaos einen goldenen Anzug und seine Limousine da verhext.
Jetzt wäre meine Frage an dich, was wäre dir denn lieber gewesen? Wäre es für dich okay gewesen, in dem Film weder Carla noch der Bürgermeister zu haben?
Total.
Weil das beste Szenario wäre ja, man wäre den Figuren angemessen begegnet.
Ja.
Das wäre natürlich das Beste gewesen.
Ganz oder gar nicht.
Aber ich finde dann doch auch lieber gar nicht. Und dann kann man ja immer noch beim zweiten Film den beiden eine größere Rolle geben.
Genau. Was ich wieder gut fand, das war dann die Szene, die jetzt kommt mit den Go-Karts, ne? Wo nämlich Bibi und Shubia sind es, ne? Mit den Go-Karts zurück nach Neustadt fahren und sich das ganze Chaos dann nämlich ansehen. Ja, währenddessen versuchen eben Flowey, Powie und Star die Suppe neu zu kochen, aber mehr dazu gleich. Jetzt passiert nämlich was, was wir auch aus den Hörspielen kennen. Ein richtig großer Hex-Fail.
Genau. Und das Ganze geht damit oder beginnt damit, dass Bibi Barbara in eine Bartagame verhext. Und das an sich ist von ihr schon gewollt, aber sie würde sie auch gerne wieder zurückhexen und das funktioniert nicht. Apropos Hexen, da muss ich dem Film wirklich lassen, er sieht, was die Trickeffekte ansieht, gut aus. Also der ist auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit und die machen nicht so, die übertreiben nicht so.
So, das ist das, was mir besonders positiv bei diesem Film aufgefallen ist. Ich gucke sehr gerne neue Filme, weil ich finde, heutzutage sind manche Filme mit Action und auch Effekten so maßlos überladen, dass du handlungstechnisch bald gar nicht mehr mitkommst und vor allem, dass die Handlung dadurch hinten rüberkippt. Das ist hier nicht der Fall. Natürlich sind ein paar Effekte da drin. Gerade in einem Film, wo es um Hexerei geht, ist das auch mehr als notwendig. Aber es bleibt im Bereich des Überschaubaren.
Ja, und ich finde auch, dass sie die Effekte nur da einsetzen, wo sie es müssen, weil es gibt in dem, sind da in dem einen Klassenraum und da gibt es diesen Hex, gibt es ganz am Anfang diesen Hexspruch, wo das Chaos weggehext wird mit dem ganzen Papier und so weiter. Das finde ich ist wirklich gelungen. Und dann gibt es ja noch diesen mit diesen Flummis, falls du dich daran erinnerst. Und das sieht alles nicht nach Computertrick aus, beziehungsweise nur so ganz, ganz bisschen, sodass man wirklich das Gefühl hat, okay, diese ganzen Flummis, die bewegen sich wirklich gerade durch das Klassenraum, durch den Klassenraum. Und da finde ich schon, dass man da auf Qualität gesetzt hat und nicht zwingend und noch ein Hexspruch und noch ein Hexspruch. Jetzt zeigen wir mal, was die Effektschmiede kann. Nee, das ist hier genauso eingesetzt, wie es sein muss. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich auch sage, da hat der Bibi Blocksberg-Film den Schule der magischen Tiere-Film sehr viel voraus, weil die sind tricktechnisch nicht auf dem aktuellen Stand.
Ja, das passiert manchmal einfach.
Ja,
jetzt geht's aber wieder ans Kräutersammeln. Wir sind im Wald und da treffen wir auf eine Hexe, die auch zum Ende des Films nochmal eine nicht gerade unwichtige Rolle hat. Das ist nämlich die Hexe Aya, diese Kräuterhexe, von der wir erfahren, dass die dieses Internat von Servera kennt, weil sie da früher nämlich selber mal war. Und natürlich keinen Bock drauf hat.
Ja, genau. Na? Und von ihr bekommen sie auch das Gegenmittel.
Ja, ich sag mal, Aya, die tritt natürlich nicht besonders sympathisch auf in dieser Szene. Aber sag ich mal, in ihrer Art und Weise ist sie auf jeden Fall, ich sag mal, bestimmend. Aber ich sag mal, Bibi und Konsorten nicht unbedingt negativ gegenüber eingestellt.
Ja, genau.
So würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Na?
Gibt ja halt so Leute, wo ich denke, ja komm, Best Friend werden wir heute nicht, aber das, was du machst, ist in Ordnung.
Ja.
So, solche Leute gibt's einfach.
Ja.
Gut. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es unfassbar viele Gegenschnitte gibt. Also wir sind so ein bisschen im Schloss, so ein bisschen im Wald, so ein bisschen zurück im Neustadt. Jetzt vermischt sich das Geschehen so ein bisschen. An der einen oder anderen Stelle hat man, glaube ich, so ein bisschen Probleme, zeitlich hinterherzukommen. Was passiert jetzt hier vor dieser Szene eigentlich? Und ich hätte mir an ein oder anderen Stelle durchaus gewünscht, dass wir etwas mehr erstmal im Schloss geblieben wären. Auch bei Servera, auch bei dem Kongress. Weil nur weil jetzt, sag ich mal, drei Althexen abgehauen sind, hört ja das Geschehen auf dem Hexenberg nicht unbedingt auf.
Eigentlich schon, ja. Das habe ich mir auch gedacht, ja.
Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Bibi hat jetzt noch eine ganz tolle Idee, wie man nämlich auf dem Hexenkongress ein bisschen Zeit gewinnen kann.
Ja, und vor allen Dingen hat die Autorin die Idee, wie man Bernhard Blocksberg noch eine etwas größere Rolle in dem Film geben kann. Und ich begrüße das, weil ich finde, es ist ein sehr schönes Zugeständnis an die Figur Bernhard Blocksberg, ihn hier so in den Film mit einzubeziehen. Weil es ist ja eigentlich eine klassische Hexengeschichte. Da bräuchte es Bernhard Blocksberg ja gar nicht, leider. Aber wie sie es halt hier machen, Bibi verhext Bernhard nämlich selbst in eine Hexe,
genau.
Gruseler.
Schön.
Und mit ihm zusammen fährt sie dann im Go-Kart zum Hexenberg. Und er soll die Hexen, ja, er soll Zeit schinden eigentlich.
Genau, soll Zeit schinden. Was sagst du zum Outfit von Gruseler?
Okay,
ja.
Hexentauglich, würde ich sagen.
Hexentauglich, vor allem, hexentauglich. Ich habe genau auf diese Antwort spekuliert, weil ich es ähnlich sehe. Es gibt für mich auch nichts Schlimmeres, als wenn so krampfhaft übertrieben dann solche Figuren dargestellt werden. Das hat man hier nämlich nicht gemacht.
Ja.
Also es sieht schon relativ authentisch nach Hexe aus. Ja, und damit kommt eben Bernhard alias Gruseler an. Und so ein bisschen mit hexischer Hilfe, das kennen wir ja noch aus dem Klassenzimmer von Beginn, wird ihm jetzt eben souffliert, was er zu sagen hat.
Ja.
Ne? Also das funktioniert ganz gut. Und somit wird so ein bisschen Zeit herausgeholt, weil Servera, die scharrt natürlich mit den Hufen und möchte lieber jetzt als gleich zur neuen Vorsitzenden gewählt werden. Ja, währenddessen, wie soll man sagen, geht's allerdings nochmal wieder zurück so ein bisschen nach Neustadt, weil Marita und Florian jetzt auch an dem Hexentrank beteiligt sind. Also es wird kräftig geschnibbelt und geköchelt. Und ja, nur wie das so mit Hexsprüchen der Fall ist, irgendwann verlieren die ihre Wirkung.
Ja, leider schon.
Ich musste bei der Szene auch so ein bisschen an den Hexengeburtstag denken mit Carla Kolumna, wo ja auch irgendwann so ihre Tarnung auffliegt.
Ja.
Also ich finde, es ist schon sehr deutlich, dass zumindest einige Vorkommnisse aus den Hörspielen in die Produktion hier dieses Films eingeflossen sind.
Durchaus möglich, ja. Das ist sowieso eine Sache. Ich finde insgesamt schon, dass der Film das schafft, viele Facetten aus 40 Jahren Bibi Blocksberg mit einfließen zu lassen. Das gilt auch für den bereits von mir angesprochenen Subtext, weil wir wissen ja, dass die frühen Bibi Blocksberg-Hörspiele, die hatten ja teilweise schon einen ziemlich ernsten Subtext. Und so kann man den Film ja eigentlich auch aufziehen. Eigentlich ist das kann man den relativ politisch sehen tatsächlich.
Ja, natürlich.
Aber natürlich kind- und familiengerecht verpackt. Und auch das ist ja nun mal eine Facette der Bibi Blocksberg-Reihe.
Das sehe ich ganz genauso. Jetzt müssen wir nur gucken, der Film geht ja jetzt so langsam auch in die finale Phase. Beginnend damit, dass Walpurgia und Mania diesen Trank zu sich nehmen und wieder normal werden. Allerdings haben auch sie erstmal Probleme, Barbara Blocksberg zurückzuhexen. Das gelingt dann irgendwie im dritten oder vierten Versuch, glaube ich. Ne? Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Aber das habe ich zumindest so im Gedächtnis behalten. Ja, also, wie gesagt, Hexen, alles wieder in Ordnung, die spinnen nicht mehr, die Bartagame ist weg. Wobei, mich würde mal echt wissen, was aus der Bartagame geworden ist.
Ja.
Ich habe früher einen Kollege von mir, der hatte mal eine Bartagame. Sehr interessante Tiere.
Mhm. Und sehr interessante Menschen, die diese Tiere besitzen.
Sehr, sehr interessante Tiere, die diese Menschen besitzen. Das trifft auch auf diese Person zu, über die ich gerade gesprochen habe. Lassen wir es. War übrigens ein Herr mit einem wunderschönen Adelstitel.
Okay.
Kam aber nicht aus dem Adligen, kam irgendwo aus irgendeinem Kuhdorf. Jo, also, es geht also zurück zum Hexenberg. Da kommt jetzt nämlich das große Finish. Und Servera möchte nämlich gerade schon darüber abstimmen lassen, wie es aussieht. Aber glücklicherweise können die anderen Hexen rechtzeitig noch reinkommen.
Mhm.
Das wäre ja auch beinahe richtig in die Binsen gegangen, oder?
Ja, genau.
Stell dir mal wirklich vor, verpflichtendes Hexeninternat, nur noch Grau tragen.
Traurige Welt.
Und kein Hexenbesen, keine Hexenkugel, dann können wir die Serie einstellen.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich wäre das die Abschaffung der Hexerei gewesen.
Nächstes Hörspiel, die Abschaffung der Hexerei.
Was übrigens so ein bisschen, ich habe nicht ganz durchdrungen, was Cerberas eigentliches Ziel ist.
Weil, Macht, Macht.
Ja, fand ich ein bisschen wischiwaschi, weil ich mag es, wenn Filmschurken klare, also auch von reinem Macht und Allmachtsfantasien, wenn es da ein bisschen drüber hinausgeht.
Gut, jetzt muss man sagen, dass Servera von ihrem vermeintlichen Thron wieder runtergeholt wird, ist zwei Hexen zu verdanken. Zum einen ist es eben die Kräuterhexe Aya, die auf dem Hexenkongress erscheint und ihr die Meinung geigt. Und zu allem Überfluss fällt ihr auch noch ihre eigene Schülerin Navita in den Rücken.
Genau, ja.
Und das ist dann natürlich der Durchstoß gewesen.
Ja. Und statt Servera wird dann Walpurgia wieder gewählt.
Walpurgia wird wieder gewählt für die nächsten 13,5 Jahre. Es gibt kein Hexeninternat. Die Junghexen dürfen ihre Besen behalten. So gut, die Kugeln kriegen sie ja eigentlich erst ein bisschen später, aber das ist jetzt wurscht. Lange Rede, kurzer Sinn, so wie im Beamtenduktus, es bleibt alles so, wie es ist. Das haben wir immer schon so gemacht.
Genau.
Das ist im Grunde die Quintessenz dieses Hexenkongresses.
Ja, ich hätte es tatsächlich als abschließendes Statement ganz gut gefunden, wenn nicht Walpurgia wiedergewählt worden wäre, sondern eine andere Hexe, eine junge Hexe.
Ja, zum Beispiel. Es hätte ja zum Beispiel auch Barbara werden können.
Zum Beispiel.
Ne?
Ja.
Oder eben meinetwegen hier die Kräuterhexe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt dann noch so ein Abschlusslied. So ein Abschlusstanz. Und da gibt es einen sehr schönen Schnittfehler.
Oh.
Weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist. Hier Navita hext sich ja auch dann bunte Kleidung. Und dann gibt es einen Gegenschnitt, dann trägt sie wieder grau.
Ach, witzig.
Ja.
Okay, nee, habe ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen.
Das sind solche Sachen, die fallen mir einfach auf.
Mhm.
Gerade so diese optischen Spielchen, da guckt der Springer dann doppelt und dreifach
hin.
Ja, und muss man sagen, damit ist der Film dann auch eigentlich rum. Ich frage mal so dein Fazit nach einmal gucken.
Also ich finde ihn absolut solide.
Ja.
Ich finde, er ordnet sich ein zwischen der Extravaganz der Bibi und Tina Filme, weil halt Musical und in den Musical-Szenen auch ein bisschen überdreht werden darf. Und die Schule der magischen Tiere. Ich glaube, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns begegnen, mit eher Tendenz zu Bibi und Tina. Aber mich stört dann doch dieser Nebenhandlungsstrang um Neustadt, weil er halt einfach lieblos wirkt. Ich hoffe sehr, wenn wir Carla Kolumna im nächsten Film nochmal sehen, dass Paulina Roginski ihre Rolle dann verstanden hat, weil so hinterlässt sie einfach gar keinen Eindruck.
Ja gut, was heißt Rolle verstanden? Sie hat ja im Grunde keine.
Ja, aber die zwei, drei Sätze hätte man auch ein bisschen aufgedrehter spielen können. Ich freue mich sehr darauf, dann die jungen Hexen wiederzusehen, weil ich sehe da viel Potenzial auf jeden Fall drin, dass die jetzt in ihrem allerersten Film teilweise noch ein bisschen hüftsteif werden. Ey, voll geschenkt. Und ich glaube auch, wenn ich mir die Songs noch ein paar Mal anhöre, dass da noch ein paar Ohrwürmer hängen bleiben. Also alles in allem, auch dann mit dem Subtext, der durchschimmert, ist das für mich ein sehr solides Kinder-Familienabenteuer, aber mit Luft nach oben, das sage ich auch. Er hat mich nicht so überzeugt, wie mich die Bibi und Tina-Reihe überzeugt hat, was einfach daran liegt, dass ich in dem Bibi-Blocksberg-Film keine eigene künstlerische Handschrift entdecke oder erkenne.
Was mir bei dem Film gut gefallen hat, das war die überschaubare Länge. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn man wirklich versucht, so krampfhaft noch irgendwas in die Handlung zu pressen, um dann noch so ein paar Minuten rauszuholen. Auch die Lieder, ich habe gerade darauf hingewiesen, solide, gute Handschrift erkennbar von Peter Plate und Ulf Sommer. Gerade hier das Lied Lass die Hexe raus, sehr stark.
Ja.
Auch, dass man den Musical-Charakter übernommen hat von Bibi und Tina, auch sehr schön. Mhm. Ja, wie gesagt, das Acting, wie gesagt, die kleine Nala macht's, finde ich, richtig gut. Mhm. Heike Makatsch, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist natürlich großartig.
Ja.
Nur wie gesagt, was halt so ein bisschen Ironie des Schicksals ist, gerade dieser kleine Junge, der Star, der auch gar nicht in den Hörspielen vorkommt, den man so gar nicht kennt, dass der so zu so einem kleinen Showstealer wird, das ist dann schon mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ein sehr starker Friedrich Mücke als Bernhard Blocksberg.
Ja, super.
Nur wie gesagt, hier dieses Carla Kolumna und Bürgermeister, die waren nicht nötig.
Nee. Oder, also, ja, vielleicht schon nötig irgendwie, weil man sie ja schon gerne hätte, aber nicht so, wie sie es hier gemacht haben.
Ich glaube, es ist wirklich so wie, ach komm, lass den Kiddies mal da noch zwei bekannte Figuren da reinkloppen.
Ja, leider.
Na, der ruft ja, glaube ich, auch den Pichler an, aber Pichler ist gerade irgendwie nicht da.
Der
da war
ja
ganz merkwürdig, dieses Gespräch da am Anfang. Mhm. Ne? Also das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht.
Auf keinen Fall. Ne?
Ansonsten, sage ich mal, ein Film, der, finde ich, trotzdem sehr sauber produziert wurde, den man sich gut auch angucken kann, von dem man sich auch ein bisschen berieseln lassen kann, der nicht zu viel überladen ist mit Action, weil das habe ich wirklich befürchtet, dass ich sage, ups, der wird von dem, was vor 20 Jahren ist, wird gar nichts mehr übrig bleiben. Das ist zum Glück nicht passiert.
Ja,
so.
Das finde ich auch.
Deshalb schneidet der Film bei mir insgesamt doch dann gut ab. Und ich werde mir mit Sicherheit auch demnächst nochmal angucken.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie er quasi aufgefasst wird von den Fans.
Ja. Jetzt muss man sagen, parallel zu diesem Film gibt es ja auch ein Hörspiel.
Mhm.
Jetzt wissen wir, man kann so einen Film nicht 1:1 als Hörspiel transportieren, das geht nicht. Man muss ja auch gerade diese visuelle Ebene so ein bisschen erläutern.
Mhm.
Und dafür gibt es in diesem Film auch eine Erzählerin.
Mhm.
Und die wird gesprochen von Katlin Gavlich. Katlin Gavlich, die kennen wir aus den Hörspielen, meistens bekannt für die Darstellung von irgendwelchen Tieren oder skurrilen Figuren, na hier Katze Schmusi oder das traurige Einhorn oder bei der Geschichte mit dem Schloss hier, glaube ich, ist sie auch hier dieser Klapper-Eddy. Ne?
Und sie kann viel mehr als das.
Sie kann viel mehr als das, also die Sprechstimme hat mich wirklich in diesem Hörspiel wirklich sehr positiv überrascht.
Mhm.
Leider geht in diesem Hörspiel halt ein bisschen der Musical-Charakter verloren.
Das ist natürlich schade.
Weil das ja den Film eben ausmacht.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast. Ich fand die Dialoge, ich glaube, die haben so ein bisschen das Ganze um 20% an Geschwindigkeit erhöht. Weil ich habe nämlich geguckt, die Gesamtspielzeit geht 78 Minuten und so eine CD geht nur unwesentlich länger, dann ist Ende.
Ja, okay, verstehe, ja.
Ich glaube, so knapp 80 Minuten hat eine CD.
Mhm.
Gut, der Film knapp 90 Minuten, wenn wir die Lieder rausnehmen, allerdings dann die Erzählerin reinnehmen. Klar, da muss sie irgendwie ein bisschen straffen.
Mhm.
Ich habe es, glaube ich, vor 2 Tagen habe ich mir das Hörspiel nochmal angehört.
Du bleibst dabei?
Ja, ich bleib dabei,
okay.
Aber gelungen, auf jeden Fall.
Mhm. Okay.
Und wie gesagt, sehr, sehr stark in der Performance von Katlin Gavlich.
Okay.
Sehr angenehme Erzählstimme.
Ja, ich bin sowieso da gespannt. Mich würde mal interessieren, was verkauft sich am Ende besser? Das Hörspiel oder das Soundtrack-Album?
Boah.
Na, kann man jetzt nicht sagen, aber würde mich interessieren.
Das ist eine Frage, da habe ich gar keine Antwort drauf.
Ja, schauen wir mal.
Darum spekuliere ich jetzt auch nicht.
Das war alles gut.
Wird nur kritisch, sag ich mal, sollte sich das Hörspiel besser verkaufen als der Film. Dann,
würde mich das aber sehr wundern.
Aber das wird nicht passieren.
Glaube ich auch nicht. Was glaubst du, wie erfolgreich der wird?
Der wird sehr erfolgreich werden, weil ich finde, er ist die letzten Wochen und Monate in den sozialen Netzwerken sehr, sehr gut beworben worden. Sowohl mit Interviews hinter den Kulissen, mit ein paar Takes von zwischendurch. Das Lied hier, Lass die Hexe raus, das kennen wir mittlerweile alle in- und auswendig. Und man muss ja eins sagen, es ist der erste Bibi-Film seit über 20 Jahren. Da sind die Fans dann besonders heiß drauf.
Mhm.
Oder vielleicht auch jetzt die jungen Fans, die ersten beiden Filme ja noch gar nicht kennen.
Mhm.
Und das ist auch gut. Der Film funktioniert ohne Kenntnis der letzten beiden.
Das stimmt. Ich sehe nur leider ein paar Probleme mit der Platzierung im Kino, weil jetzt gerade noch Zoomania ganz weit oben ist. Und das könnte so dem Film so ein bisschen das Wasser abgraben. Gut, die Zielgruppenüberschneidung zwischen Bibi Blocksberg und Avatar ist jetzt nicht groß. Also da, glaube ich, muss der Film sich keine Sorgen machen. Aber wer weiß, also ich könnte mir vorstellen, mittlerweile gehen ja auch nicht mehr so viele dauernd ins Kino, gerade mit Kindern. Mhm. Wenn die alle erst vor 2 Wochen in Zoomania waren, ist die Hemmschwelle, nochmal in Bibi Blocksberg zu gehen, vielleicht ein bisschen größer. Also ich glaube, das könnte dem so ein bisschen zum Verhängnis werden.
Sag mal, du als passionierte Kinogängerin, du kannst mir die Frage garantiert beantworten. Wie lange ist so ein Film heute so durchschnittlich im Kino?
Das kommt komplett drauf an. Also per se haben ja Filmverleiher überhaupt keine Geduld mehr. In der Regel muss ein Film 1-2 Wochen lang stark performen und sonst wird er rausgekickt.
Ja.
Es gibt das nur noch ganz selten tatsächlich, dass Filme auch mal sich Zeit nehmen dürften, das Publikum über einen längeren Zeitraum zu gewinnen. Bei Bibi Blocksberg glaube ich aber, das wiederum ist eigentlich ein guter Veröffentlichungszeitpunkt. Wenn er jetzt am 11.12. erschienen ist, kann er noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen.
Ja.
Das heißt, ich glaube, der bleibt auf jeden Fall relativ lange im Kino. Ich bin gerade mal so ein bisschen am Überlegen.
Ich komme halt deshalb drauf, weil ja der nächste schon in den Startlöchern steht, dass man vielleicht, sag ich mal, fast so eine Art fließenden Übergang hinbekommt.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nicht, dass der Film jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr im Kino bleibt, aber der Hype, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil es kann ja durchaus passieren, der Film ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann vergeht zu viel Zeit, bis der zweite Film kommt und dann vergisst man so ein bisschen, den zu promoten. Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, einmal, dass der Film von Weihnachten profitiert und auch, dass er von dem Hype um die Bibi und Tina Filme profitiert.
Ja.
Und wenn man mal guckt, der erste Bibi Blocksberg Film, das war 2002, das war mit 2,2 Millionen Zuschauern, war das damals der erfolgreichste deutsche Film. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Bibi Blocksberg nicht das Kanu des Manitou dieses Jahr übertreffen wird. Das ist einfach überhaupt nicht auszugehen. Dafür hat das Kanu des Manitou hierzulande über 5 Millionen Besucher geholt. Das wird Bibi Blocksberg auf gar keinen Fall schaffen.
Nein.
Ich könnte mir vorstellen, dass das so in den Bereich des 3-Fragezeichen-Films geht. Der hat 1,2 Millionen Besucher geholt. Und da würde ich Bibi Blocksberg sehen. Ich bin sehr gespannt, wer stärker performt, Bibi oder die 3 Fragezeichen?
Gut, letztendlich wirst du sowieso erst sehen, wenn der Film hinterher in Streaming geht oder was auch immer.
Oder, was natürlich auch spannend ist, dieses Jahr kam auch ein neuer Die Schule der magischen Tiere Film. Aktuell der 4. erfolgreichste Film des Jahres mit 2,8 Millionen. Ich bin sehr gespannt. Das wird alles so in diesem Bereich sich abspielen. Aber das wird auf gar keinen Fall ein Flop. Das glaube ich nicht.
Nein, definitiv nicht. Also der Film hat doch einiges an Potenzial.
Ja.
Gut, das war's dann eigentlich.
Das war's, okay, cool.
Ich würde sagen, wir freuen uns schon auf die Besprechung des zweiten Teils.
Ja.
Wer ist dann mal die verhexte Zeitreise, haben wir
die
gesagt.
Die verhexte Zeitreise,
ja. Ich bin wirklich mal gespannt, ob man da wirklich die Geschichte aus dem Hörspiel mitnimmt.
Ich auch, ja.
Weil wir wissen ja zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nichts drüber.
Nee, das stimmt.
Also abgedreht ist der Film schon.
Mhm.
Der erste Teil, der ist ja auch schon, ich glaube, vor 1,5 Jahren im Sommer haben wir gerade gesagt. Aber das ist ja ein gängiges Geschäft.
Schauen wir mal.
Alles klärchen. Dann würde ich sagen, danke Antje.
Danke Stefan.
Danke an alle, die uns hören.
Danke, danke, danke.
Und das hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.